Corona, Corona, Corona. Es gibt seit März nur noch Corona. Worüber haben wir eigentlich vorher geredet, diskutiert und gestritten? Genau, über die Zukunft unseres Planeten. Über knappe Ressourcen, Klima, CO2. Über den Raubbau an unserem begrenzten Lebensraum. Ökologie gegen Ökonomie. Der Kapitalismus mit seinem gnadenlosen Wachstum bedroht die Erde. So die Argumentation der Klimaaktivisten. Aber im Ernst, geht ein ökologischer Strukturwandel ohne Wirtschaft und Wachstum? Nein, sagt mein Gast. Nur zusammen kann es eine Wende geben, die alle mitnimmt. Und in seinem neuen Buch hat er auch Lösungen parat. Darüber reden wir und natürlich auch über Wirtschaft und Corona. Jetzt den Punkt Preradovic. Bonjour, Professor Dr. Heiner Flassbeck nach Frankreich.
Bonjour, nach Österreich.
Ja, ich stelle Sie...
Ah nee, grüezi sagt man nicht.
Nee, Servus sagt man bei uns.
Servus sagt man natürlich.
Ich stelle Sie mal wie immer kurz vor. Sie sind Makroökonom, waren einer der Chefökonomen bei der UNO und Staatssekretär in Lafontaines Bundesfinanzministerium. Heute betreiben Sie die Internetseite Flassbeck Economics International und Sie sind Buchautor. Ihr neuestes, Der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft, lassen sich Ökonomie und Ökologie versöhnen. So, wenn man Ihr Buch anfängt zu lesen, da attestieren Sie der deutschen Regierung ziemlich schnell einen miserablen wirtschaftspolitischen Umgang mit der Corona-Krise. Inwiefern?
Naja, der Punkt ist nicht, dass die Regierung nicht reagiert hat, aber man sieht das jetzt sehr schön. Es wird sozusagen in Optimismus gemacht und es werden viele Probleme beiseite geschoben. Man muss nur dem deutschen Wirtschaftsminister zuhören, der redet, als wäre im nächsten Jahr alles wieder gut und als würde es jetzt sofort wieder aufwärts gehen. Das geben die Daten einfach nicht her, sondern die Lage ist immer noch schlecht, die Beschäftigung ist schlecht. Wir haben gerade Zahlen für Europa bekommen. In Europa ist die Beschäftigung 2% unter dem Vorjahr. Das ist für einen Kontinent, der ohnehin eine extrem schwache Beschäftigungsentwicklung gehabt hat, eine Katastrophe. Zudem kommt dazu, dass Deutschland weiter nur deswegen halbwegs läuft, weil sein Leistungsbilanzüberschuss hoch bleibt. Ein hoher Leistungsbilanzüberschuss in Deutschland, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, bedeutet aber für die anderen eine besondere Belastung, für die anderen in Europa. Von Europa redet kein Mensch, sondern man guckt immer nur auf Deutschland und macht sich die Zahlen schön. Und dass wir immer noch hohe Kurzarbeit haben, dass wir bei der Arbeitslosigkeit wie bei der Beschäftigung gewaltige Probleme haben, wird einfach beiseite geschoben. Auch die letzten Indikatoren sind nicht besonders gut. Die gehen jetzt zur Seite statt nach oben. Man hat ja erwartet, ein V soll es geben, ganz steil nach oben hinterher. Aber das V ist schon im September zu Ende. Da geht es schon nach der Seite weg. Das Ganze sieht aus wie ein Wurzelzeichen und nicht mehr wie ein V. Und das beklage ich. Und das muss man allerdings auch sagen, auch die Masse der Medien oder die Massenmedien machen das alles mit. Es wird immer alles schön geredet. Und man geht über alle wichtigen Probleme hinweg.
Ja, die Wirtschaftsweisen haben jetzt auch gesagt, juhu, es wird gar nicht so schlimm, es wird nur 5% Defizit geben in diesem Jahr. Wahrscheinlich sehr optimistisch, oder?
Die 5% sind schwer zu berechnen. Also es gibt Schätzungen auch des Statistischen Bundesamtes, die in diese Richtung gehen, die haben sich da aneinander angeschlossen. Aber ich bezweifle, dass das so alles seine Richtigkeit hat, denn wie gesagt, die Arbeitslosenzahlen passen überhaupt nicht dazu. Man hat auch von Seiten der Sachverständigen und der Institute von der Bundesregierung erwartet, dass die Kurzarbeiterzahlen sehr gering bleiben in diesem Jahr. Die sind dann extrem nach oben gegangen. Wir haben jetzt einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts etwa so wie zur Zeit der Finanzkrise, also 2008, 2009. Das ist jetzt so die offiziellen Zahlen und darauf sind sie auch alle ganz stolz, dass es nicht mehr ist, dass es nicht schlechter geworden ist. Aber die Arbeitsmarktlage ist wesentlich schlechter als damals. Die Kurzarbeiterzahl ist überhaupt nicht zu vergleichen gewesen. Und irgendwo eine dieser Zahlen ist nicht richtig. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Arbeitsmarktzahlen richtig sind und die Bruttoinlandsproduktzahlen, die ja alle Schätzungen sind, dass die doch sehr optimistisch sind.
Kommen wir mal zu Ihrem Buchthema. Also Corona hat ja große Teile der Welt, vor allem der industrialisierten Welt, stillstehen lassen. So mancher Klimaaktivist schöpft daraus die Hoffnung auf eine bessere Welt. Den ziehen Sie allerdings ganz schnell den Zahn. Warum hilft die Krise der Ressourcen- und Klimapolitik nicht?
Nun, das ist relativ einfach zu verstehen, weil es zwar schön aussieht, wenn der Himmel mal blau wird. Wir hatten das ja im Frühjahr, da war der Himmel blau, plötzlich keine Flugzeuge mehr. Das ist zwar für den Moment schön, aber ich habe schon gesagt, die große Belastung, die aus dem Corona-Schock folgt, ist Arbeitslosigkeit. Und Arbeitslosigkeit ist der größte Feind der Klimarettung sozusagen. Das ist leider etwas, was noch nicht vollständig verstanden worden ist. Warum ist das so? Nun, weil Klimarettung bedeutet eine Umstrukturierung der Weltwirtschaft. Ich sage der Weltwirtschaft, kommen wir sicher noch drauf. Also eine globale Umstrukturierung. Umstrukturierung bedeutet immer aber auch, dass Arbeitskräfte ihren Arbeitsplatz aufgeben müssen zugunsten vielleicht eines anderen, im besten Fall zugunsten eines anderen Arbeitsplatzes. Das heißt, man muss ungeheuer mobil sein. Es muss aber die anderen Arbeitsplätze auch geben. Man kann nicht die Leute in die Arbeitslosigkeit schicken und sagen, du bist jetzt klimaarbeitslos. Genauso wie man das jetzt mit Corona nicht machen kann, sagen kann, du bist jetzt mal Corona-arbeitslos, du bist halt die arme Sau, dich hat's erwischt. Das kann die Regierung nicht machen. Das hält sie nicht durch, weil sie das dazu nicht legitimiert ist, diese Belastung auf einzelne Gruppen alleine abzuwälzen. Und deswegen muss man sehen, Corona hat die Welt bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit dramatisch zurückgeworfen. Deswegen habe ich das am Anfang gesagt, auch Europa dramatisch zurückgeworfen. Und das belastet jeden Versuch, den Strukturwandel voranzutreiben. Man muss sich, der Klimawandel ist nicht für null zu haben, sondern es ist teuer. Es ist ohne Zweifel teuer.
Und Sie sagen auch, es braucht Wirtschaftskonzepte, um ökologisch weiterzukommen. Ich persönlich habe von wenigen oder von gar keinen gehört. Warum eigentlich nicht?
Ja, weil wir uns im Kleinen-Kleinen gefangen haben. Wir machen Klimapolitik nach dem Motto, wenn ich jetzt ein bisschen was mache und sagen wir mal, kein Fleisch mehr esse oder meinen Garten besser bewirtschafte als vorher und nur noch biologisch einkaufen gehe, dann wird das schon irgendwie gut. Das ist leider eine Illusion. Damit kann man sich sehr schön beruhigen, denn viele beruhigen sich damit auch. Aber es ist eine grandiose Illusion. So wird das nicht sein, sondern wir müssen sehen, das ist eine globale Herausforderung. Und was in dieser globalen Herausforderung zentral ist, ist der Preis für fossile Energie. Diese Menschheit hat 200 Jahre ihren ganzen Reichtum, ihren ganzen Fortschritt darauf aufgebaut, dass sie fossile Energie verbrannt hat. Nun kommen wir zu dem Ergebnis, und ich will das überhaupt nicht bestreiten, die Klimaforscher kommen zu dem Ergebnis, das geht so nicht weiter. Aber der Prozess, uns da rauszubringen, rauszuwinden sozusagen aus dieser Verknüpfung mit dem Öl, das ist ungeheuer schwierig. Und das muss vor allem global passieren. Denn wenn wir haben einen globalen Markt, das ist das zentrale Punkt.
Und was sind jetzt, gehen wir mit Medias Res, was sind die Voraussetzungen für einen klimafreundlichen Strukturwandel Ihrer Ansicht nach?
Ja, die zentrale Voraussetzung ist, dass fossile Energieträger in der Erde bleiben. Ganz einfach. Die
Und wie
dürfen
wollen wir das
einfach.
erreichen?
Ja, das ist die gute Frage. Das ist die Frage, über die die Welt. Ja, das ist die Frage, über die die Welt diskutieren müsste. Das tut sie aber nicht. Sondern wir tun so, wie gesagt, wir machen hier ein bisschen was und wir bauen noch ein paar Windräder und noch ein paar Sonnenkollektoren und dann wird es schon irgendwie gut werden. Nein, dann wird überhaupt nichts gut werden, sondern wird weiter genauso viel Öl oder noch mehr Öl aus der Erde geholt und verbrannt. Der Ölpreis ist heute der niedrigste sozusagen fast aller Zeiten. Ich habe ihn nicht insgesamt zurückgerechnet für alle Zeiten, aber seit Beginn der 70er Jahre war Öl noch nie so billig im Verhältnis zu unserem Einkommen wie heute. Das heißt, wir wenden heute weniger Minuten unsere Arbeitskraft für einen Liter Öl auf als 1970. Das muss man sich vorstellen. Vor diesen Ölpreiskrisen, wo man das Zeug rausgehauen hat, wo es super billig war. Heute ist es genauso billig. Wir wollen es nur nicht wahrhaben, aber gemessen an unserem Einkommen ist es genauso billig. Das heißt, Öl wird auf dieser Welt verbrannt wie nichts, in unglaublichen Mengen und auch ohne jede Restriktion. Und das muss man beenden. Die Staatengemeinschaft muss sich darauf einigen, Öl, Kohle und Gas in der Erde zu lassen. Und das bedeutet auch, dass man das kann man ja nicht abrupt machen, kann man nicht von heute auf morgen machen, weil dann würde die Weltwirtschaft einfach zusammenbrechen, weil sie so eng verflochten ist mit diesen Stoffen. Sondern man muss es so machen, dass man über Preissteuerung geht. Man muss die Preise dieser Produkte weltweit steuern. Dann nützt es auch nichts, wenn wir hier sagen, jetzt manche, wir haben ja schon Zertifikate eingeführt. Und inzwischen hat Kohlendioxid einen Preis. Entschuldigung, muss mal ein Glas Wasser trinken. Man sagt, Kohlendioxid hat schon einen Preis und das ist alles ja schon auf dem Weg. Nein, es ist nichts auf dem Weg. Global gibt es keine Anstrengung, dafür zu sorgen, dass der Ölpreis, ich nehme jetzt den Ölpreis als Beispiel, systematisch steigt. Und zwar muss er nicht nur steigen, sondern er muss steigen stärker als unser Einkommen, damit dieser Effekt, den ich gerade eben genannt habe, dass der reale Ölpreis sehr niedrig ist im Vergleich zu unserem Einkommen, das muss sich ändern. Also Öl muss dauernd teurer werden, wirklich systematisch teurer werden für uns alle und Kohle und Gas auch.
Aber das müsste dann quasi von den Regierungen gelenkt werden.
Und das muss von der Staatengemeinschaft gelenkt werden. Es gibt ja niemand anderes. Das heißt, man muss jetzt mit den Saudis, mit den Australiern, die viel Kohle produzieren und anderen, die Chinesen natürlich, in die BÜD sozusagen, in die Verhandlungen eintreten und sagen, wie können wir eine Strategie machen, eine globale Strategie, bei der dieses Zeug systematisch jetzt in der Erde bleibt und nicht mehr in gleichem Maße gefördert wird, sodass wir eine Preissteuerung hinbekommen, die darauf hinausläuft, das sagen wir über 50 Jahre, das geht alles nicht sehr schnell, man darf sich keine Illusionen machen, geht alles nicht innerhalb von 10 Jahren, sondern über 50 Jahre vielleicht, dass über 50 Jahre wir dann aussteigen. Denn nur dann, wenn diese Preissignale da sind, wird überall auf der Welt jeder Einzelne sein Verhalten ändern. Wir können doch nicht darauf hoffen, dass Einsicht um sich greift und die Leute dann wirklich von sich aus kein Öl mehr verbrennen, obwohl es super billig vor ihren Füßen liegt sozusagen. Das ist eine grandiose Illusion. Und zu glauben, man hat jetzt ein Pariser Abkommen 2015, wo sich die Staaten verpflichten, irgendetwas tun. Nein, erstmal haben sie sich nicht verpflichtet. Sondern Paris, wie alle anderen internationalen Abkommen, ist eine Absichtserklärung. Man hat eine Absichtserklärung abgegeben, dass man sich anstrengen will. Aber wie man sich anstrengt, ob man sich gemeinsam anstrengt oder einzeln, oder wie, darüber gibt es nichts in Paris. Nichts in Paris. Und das ist einfach zu wenig.
Das heißt, in Paris wurde nicht über Wirtschaftskonzepte diskutiert?
Nein, überhaupt nicht. Da wurde nur darüber über Ziele, die Vereinten Nationen, ich habe ja da lange gearbeitet, Sie haben es gesagt, bedauerlicherweise muss man sagen, hat sich furchtbar darauf kapriziert, in den letzten Jahren immer nur über Ziele zu reden. Aber über Ziele zu reden reicht nicht, man muss über Wege reden, über Instrumente reden. Ne? Das ist das, was eigentlich entscheidend ist. Ich kann wunderbare Ziele haben, aber wenn ich keinen Weg habe, der dahin führt zu dem Ziel, dann nützt das ganze Ziel nichts.
Und das also heißt genau, es ja auch, dass das nicht wirklich ernst gemeint ist. Es ist ein bisschen Augenwischerei. Haben Sie nicht auch noch geschrieben, dass nach dem Pariser Abkommen erstmal der Ölpreis wieder weiter runtergegangen ist?
Ja, ja, natürlich. Ja, klar. Darauf, da gibt niemand was drum.
Weil alle gedacht haben, nichts passiert, super, machen wir weiter.
Ja, und haben sich alle gefreut und haben gesagt, ach wunderbar, das ist ja ein Konjunkturprogramm für uns, wie schön, das Öl ist billiger geworden. Das ist grandioser Unsinn. Wir müssen dafür sorgen, dass da etwas passiert. Und ich kann nur sagen, bei der UNO selbst, bei den Vereinten Nationen, ich war auf einigen Klimakonferenzen, wenn immer ich gesagt habe, wir müssen über die Preise reden, dann war peinlich berührtes Schweigen, weil sie alle wussten, ja, dann wird es unangenehm. Ne? Dann muss man mit den Ölproduzenten wirklich hart verhandeln. Man muss ihnen was anbieten, man muss ihnen Angebote machen, damit sie bereit sind, nicht mehr so viel fossile Energie zu fördern.
Aber wie könnte man die Saudis überzeugen? Ich meine, die haben ja nicht viel anderes als Öl. Also die leben von ihrem Öl und sie leben sehr gut von ihrem Öl, bislang noch. Also man weiß ja nicht genau, wie viel noch da ist. Aber wie kann man so ein Land wie Saudi-Arabien überzeugen, das Öl in der Erde zu lassen?
Da muss man sich, das ist in der Tat nicht so einfach. Man kann freundliche Wege wählen, indem man ihnen hilft, Industrie aufzubauen, indem man ihnen massive Technologietransfer zum Beispiel gibt, sodass sie Alternativen aufbauen. Oder man muss sie bedrohen, man muss sie mit Sanktionen belegen, wenn sie so weitermachen. Aber sehen Sie, genau dazu fordere ich die Politik auf, darüber nachzudenken. Nicht darüber, ob wir hier noch irgendwo eine Bioanlage in die Gegend setzen oder ob wir noch eine Straße bauen oder so. Das ist alles gut und schön. Das hat mit den Problemen nichts zu tun. Und das muss man leider auch Fridays for Future vorwerfen, die sagen, die Wissenschaft hat gesprochen und wir müssen das jetzt machen. Nein, man muss sagen, wie machen wir das? Wie kann die Welt das machen? Und wir sehen schon an diesem einfachen Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, es ist unendlich kompliziert. Das heißt aber nicht, dass man es nicht angreifen muss. Die Wirtschaft könnte sich schon anpassen. Wenn man einen solchen Pfad der Preissteigerung hinbekommt, die Wirtschaft passt sich an. Die Wirtschaft ist ungeheuer flexibel, Marktwirtschaft ist super flexibel. Aber die Menschen müssen, wie gesagt, dann auf liebgewordene Gewohnheiten verzichten. Aber sie müssen gezwungen werden, darauf zu verzichten, zu sagen, verzichte jetzt mal und wir warten darauf, dass ein paar Vernünftige das tun und alle anderen Unvernünftigen weiter so machen wie bisher oder noch schlimmer machen wie bisher. Das funktioniert nicht. Man muss sich immer vorstellen, es ist ein Markt. Der Ölmarkt ist ein Markt. Ne? Markt heißt, ich verteile alles das, was aus der Erde kommt. Wenn wir weniger verbrauchen, wenn wir jetzt ein bisschen Öl einsparen, dann verbrauchen systematisch andere mehr. Das ist unweigerlich so.
Und das ist ein Gesetz.
Ja,
ein Marktgesetz.
Ja, ein Marktgesetz, natürlich, weil der Markt verbraucht das, was aus der Erde kommt. Das Öl bleibt ja nicht irgendwo liegen, sondern es wird verkauft. Wenn es nicht so verkauft wird, sinkt der Preis so lange, bis es verkauft wird. So, das müssten wir doch wenigstens mal zur Kenntnis nehmen, dass es diesen Mechanismus gibt. Und dann müssten wir unseren Leuten sagen, ja gut, ist alles gut und schön, was ihr euch macht. Ihr könnt euer Gewissen beruhigen mit eurem Kleinkram, aber der Kleinkram hat nichts mit dem realen Problem zu tun. Das reale Problem ist, dass wir auf diese Ressource verzichten müssen, weltweit. Und das ist der Kern meines Buches. Deswegen kann ich nicht verstehen, dass man so lapidar, wie wir das jetzt bisher tun, über alle Klimaprobleme hinweggeht. In Deutschland, wir schalten jetzt auch noch die Atomkraft ab und dann schalten wir die Kohle ab. Wo das Zeug herkommt, das wir dann vielleicht brauchen, doch fragen wir nicht. Ob wir das alleine schaffen, ist auch gar nicht relevant, sondern es ist relevant, ob alle es zusammen schaffen. Das ist die einzig relevante Frage. Schaffen es alle zusammen? Nicht schafft ein Land jetzt mit Hochtechnologie und was weiß ich, sich ein bisschen besser darzustellen. Das ist nicht die Frage, um die es geht.
Kommen wir noch mal ganz kurz auf die Ölproduzenten und auch auf die Schwellenländer zurück. Also die Saudis kann man vielleicht auch noch bedrohen, ja, aber was ist mit den Schwellenländern oder den armen Ländern? Was die wollen, ist ja in erster Linie jetzt nicht Klimafreundlichkeit, sondern die wollen Wohlstand. Die wollen dahin kommen, wo wir jetzt sind. Ja. Wie kann man die denn überzeugen, das Öl in der Erde zu lassen oder nicht zu verfeuern?
Ja. Nur dadurch, dass wir ihnen helfen, diesen Wohlstand zu erreichen, ganz klar.
Wie denn?
Wird nicht gehen, indem wir ihnen intelligente wirtschaftspolitische Konzepte zum Beispiel verkaufen. Man muss sich ja vorstellen, das ist ja mein eigentliches Thema seit Jahrzehnten. Wir, die westliche Welt, haben den Entwicklungsländern Wirtschaftskonzepte verkauft, die völlig untauglich sind.
Aha.
Die letzten 30 Jahre, man nennt das Neoliberalismus. Dieser Neoliberalismus war für die Entwicklung der Entwicklungsländer völlig untauglich. Wenn man in die Welt schaut, dann sieht man nur kleine Regionen, insbesondere China, haben es hingekriegt. Warum? Weil sie sich nicht diesem Neoliberalismus angeschlossen haben. Aber wenn sie nach Afrika gehen, wenn sie nach Lateinamerika gehen, Lateinamerika ist das schlimmste Beispiel, da hat der Neoliberalismus fundamental versagt. Und erst wenn wir das begreifen, werden wir eine Chance haben, diese Länder zu überzeugen. Denn die müssen natürlich, Sie sagen völlig zu Recht, Perspektiven haben für ihren Wohlstand. Und wenn wir ihnen diese Perspektive nicht geben, auch dann vielleicht eine Perspektive mit weniger Öl, aber sie müssen erstmal eine Perspektive haben. Wenn sie die nicht haben, werden sie niemals das machen, was wir von ihnen erwarten, und wenn sie 100 Verträge oder Absichtserklärungen wie in Paris unterschrieben haben.
Haben wir denen die falschen Wirtschaftskonzepte verkauft, damit wir billig an das kommen, was sie haben?
Nein, wir haben es einfach nicht begriffen. Wir setzen ja selbst die falschen Wirtschaftskonzepte ein, haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Europa ist ja unfähig, ein rationales Wirtschaftskonzept umzusetzen. Und wenn wir unfähig sind, ein rationales Wirtschaftskonzept umzusetzen, wie sollten wir dann den Entwicklungsländern erklären, was sie tun sollen? Die Entwicklungsländer schauen immer nach Norden, die schauen immer in die großen Industrieländer und sagen, von da muss die Lösung kommen sozusagen. Die wissen ja, wie es geht. Nein, die wissen leider auch nicht, wie es geht, oder die wissen nicht mehr, wie es geht. Es gab mal eine Zeit, wo wir besser waren, wo wir wirklich eine sehr vernünftige wirtschaftliche Entwicklung hatten. Aber Europa seit 10 Jahren ist eine Katastrophe. Europa hat seine Arbeitslosigkeit nicht reduzieren können. Die USA haben ihre Arbeitslosigkeit reduziert vor Corona. Warum? Haben wir auch schon mal diskutiert, glaube ich, weil sie sehr viel Schulden gemacht haben, weil der Staat massiv Schulden gemacht hat. Das ist auch ein Konzept, aber das ist vom Neoliberalismus glatt abgelehnt. Und wir in Europa haben kein Konzept. Wir haben derzeit kein Konzept, mit dem wir selbst weiterkommen können. Und deswegen ist auch die Hoffnung jetzt für das nächste Jahr oder so, jetzt kommt das Wachstum, wie das der Herr Altmaier sagt, wie mal Wachstum, nächstes Jahr ist das Wachstum wieder da, ist nichts da, woher soll es denn kommen?
Man merkt, das ist Ihr Thema. Ja, aber kommen wir nochmal auf den ökologischen Strukturwandel zurück. Ja. Das Utopischste daran erscheint mir, dass es global entschieden werden soll. Wer soll das global entscheiden? Also im Moment sind die Nationen ja eher darauf aus, eher national zu entscheiden. Teilweise wird ja in Deutschland schon regional entschieden, wer wen jetzt in welches Bundesland reinlässt. Also das Globale sehe ich nicht. Und die UNO ist ja im Grunde ein zahnloser Tiger. Das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Also wer soll das machen? Müssen da die großen Länder vorpreschen?
Natürlich. Vielleicht.
USA und vielleicht sogar China?
Natürlich.
Muss sowas so gehen? Oder?
Ja, es kann nur so gehen. Es kann nur so gehen, dass die großen Länder vorpreschen. Und es könnte zum Beispiel ein großes Land, nennen wir es mal Deutschland, könnte mal eine solche Initiative ergreifen, wo es sagt, so wie wir bisher alles versucht haben, geht es nicht. Oder Europa könnte diese Initiative ergreifen und könnte sagen, so geht es nicht. Wir müssen uns wirklich global zusammenraufen. Man müsste sagen, Paris war ein mini, mini, mini Schritt. Wir müssen jetzt endlich mal den großen Schritt tun. Wir brauchen Paris hoch drei. Und das müssen wir endlich angehen, selbst wenn es 10 Jahre dauert. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Solche Verhandlungen dauern ja unendlich lange. Aber selbst wenn es 10 Jahre dauert, wenn wir es jetzt nicht angehen, dann müssen wir in 10 Jahren eine Verhandlung über 10 Jahre führen. Also es wird ja nicht besser. Und man muss natürlich China einbinden. China ist der größte Emittent, aber sie haben natürlich auch die größte Bevölkerung. Indien wird ein ganz großer Emittent werden, das ist auch keine Frage. Auch da
Russland.
Russland auch, aber auch da nicht nur mit Wind und Sonne. Es geht überall nicht nur mit Wind und Sonne, sondern man braucht ein wirklich globales Konzept. Und das ist auch noch nicht ausdiskutiert. Also das ist jetzt die technische Seite, woher dann die Energie kommt. Dass die nur von Wind und Sonne auf der ganzen Welt kommt, halte ich für eine grandiose Illusion.
Und ja genau, das kritisieren Sie ja am Beispiel Deutschland. Ja, die Deutschen haben ja die große Energiewende ausgerufen und gerieren sich ja auch ein bisschen als Vorbild. Also Sonne, Wind, E-Mobilität, Abschalten von Atomkraftwerken, raus aus der Kohle. Wie funktioniert denn dieses Konzept überhaupt?
Ja, ich glaube, es funktioniert eben noch gar nicht. Es gibt wunderbare Pläne. Man sagt, man kann das alles machen. Das Problem mit Wind und Sonne ist ja einfach, wie ein berühmter Journalist sagte ja mal immer, die Sonne schickt keine Rechnung. Aber weil sie keine Rechnung schickt, scheint sie auch manchmal nicht. Das ist das Dumme. Und manchmal ist auch kein Wind da. Und manchmal ist beides nicht da. Wir haben diese berühmten Phasen, inzwischen kennt ja fast jeder dieses Wort Dunkelflauten. Wir haben Dunkelflauten im Winter vor allem, wo weder die Sonne scheint noch der Wind weht. Und dann haben wir ein Problem. Und man muss sich vorstellen, diese Wetterlage gibt es manchmal für ganz Europa. Da kann man nicht mal Strom importieren, wenn die anderen auch Wind und Sonne hätten. Deutschland importiert dann Atomstrom aus Frankreich und hält das dann für die Lösung. Aber das ist es natürlich auch nicht. Sondern da muss man dann Konzepte haben, wie man diese große Lücke, die riesige Lücke, die gewaltige Lücke, die da entsteht, wie man die schließt. Und diese Konzepte gibt es noch nicht. Da gibt es Theorien, dass man Power to Gas macht, also dass man überschüssige Energie dann in Gas verwandelt, dass man dann in solchen Zeiten abfackelt oder dass man überhaupt Gaskraftwerke einsetzt, die schnell anschaltbar sind und ausschaltbar sind. Das sind alles noch Konzepte, oder dass man Lagerstätten hat oder Energie überhaupt lagert. Das sind alles noch Konzepte, die völlig unreif sind. Die mag es irgendwann geben. Ich will das nicht bestreiten, bin kein Techniker, kann es nicht beurteilen. In 20, 30 Jahren mag es die geben. Aber es hat eben, wir haben 20 Jahre Energiewende und wir haben verschlafen, dass wir da etwas brauchen. Und jetzt fangen wir an, darüber nachzudenken und das Versuchsanlagen aufzubauen. Das dauert ja nochmal 20, 30 Jahre, aber bis dahin soll es ja eigentlich schon geschafft sein. Es ist vollkommen unrealistisch, auch weil wir ein solches Problem nicht ernsthaft diskutieren. Es taucht immer mal wieder auf in irgendeiner Talkshow, sagt mal der Herr Lindner, habe ich neulich mal gehört, sagt mal Dunkelflaute, dann sind sie alle erstaunt und Ilna war es, oder ich weiß nicht mehr wer, nee, war es nicht mal, egal. Irgendeine der Damen, die da Talkshows machen, sagt dann, ach, sie hat jetzt ein neues Wort gelernt, Dunkelflaute. Das war vor einem halben Jahr. Nun, dieses Problem gibt es seit 20 Jahren und man hätte sich damit auseinandersetzen müssen. Nur in der Öffentlichkeit wird das auch wieder so unter den Tisch gekehrt. Man tut so, auch die Grünen tun so. Sei ja alles gut und man könne jetzt, wenn man noch mehr Wind hat, wenn man dreifache Windanlagen hat und dreifachen Sonnenkollektoren, dann ist es gegessen. Nein, es ist nicht gegessen, weil man braucht ja Strom jede Stunde. Ne? Und wenn 14 Tage kein Wind weht oder auch nur 3 Tage kein Wind weht und keine Sonne scheint, dann können dreimal so viele Anlagen da stehen, hat man immer noch keinen Strom. Ne? Das ist das Verrückte.
Aber es ist wirklich erstaunlich, dass die Grünen diese Diskussion nicht anstoßen. Das ist doch eigentlich ihr Kernthema.
Sie wollen es nicht wahrhaben. Sie haben ja die Energiewende angestoßen und sie wollen ja behaupten, es ist alles gut und schön. Das ist ja die ganze Diskussion, die ganze politische Diskussion läuft ja immer so nach dem Motto, ach, es ist eigentlich alles gut, das ist alles wunderbar, wir haben alles im Griff und man rührt es nicht an. Es gibt immer mal wieder einen kritischen Artikel, es gibt auch mal einen kritischen Wissenschaftler, der was zu sagen. Aber es wird nicht systematisch diskutiert an der Spitze der Politik. Die Spitze der Politik vermittelt immer den Eindruck, inklusive der Grünen, es sei alles gut, es laufe alles in die richtige Richtung. Es läuft nicht. Ich habe gerade von der Zeit geguckt, im September hatten wir 14 Tage, 14 Tage im September, wo zwar die Sonne geschienen hat, aber Wind auf See, was in Deutschland ja ein großes Thema ist, Wind auf See praktisch null Beitrag hatte zur Stromerzeugung. Und dann, wenn man dann schaut, jeder kann das nachschauen, Agora Energiewende, kann man das jeden Tag nachschauen, wer dann den Strom liefert. Nun, dann sind es Kohle und Kernkraft. Ja, wenn die weg sind, wer liefert es dann? Und die Frage ist völlig unentschieden.
Okay, jetzt haben wir festgestellt, dass die Energie aus den Erneuerbaren nicht reicht. Und da schreiben Sie allerdings ein bisschen zögerlich und Sie scheinen sich nicht so ganz mit dem Thema wohlzufühlen. Wir müssten vielleicht neu über Atomkraft nachdenken. Hat übrigens ja Greta Thunberg auch schon mal gesagt.
Ja, ich mache das natürlich zögerlich, weil ich auch da kein Experte bin. Ich will nicht so tun, als sei ich ein Experte, als könne ich Atomkraft wirklich beurteilen. Nur wenn ich mir das globale Problem anschaue, das globale Problem aus der fossilen Energie auszusteigen, dann weiß ich in der Tat nicht, vielleicht gibt es kluge Naturwissenschaftler, die mir das erklären können, aber ich weiß als intelligenter Zeitungsleser, sagen wir mal, und jemand, der sich damit beschäftigt hat, nicht, woher diese Energie dann kommen soll. Und dann kann man einfach nicht Atomkraft von vornherein ausschließen, in meinen Augen. Sondern muss man wenigstens darüber offen diskutieren. Und man muss ja auch kein Tabu daraus machen. Es gibt ja weiterhin, ich wohne in Frankreich, die leben weiterhin von der Atomenergie. Und Frankreich hat das bisher auch sehr gut gemanagt. Da ist ja auch in den 50, 60 Jahren ist fast nichts passiert. Es gibt immer mal natürlich mal irgendeine kleine Störung, aber es gab ja keinen großen Unfall. Und die großen Unfälle, die es gab, sagen manche Leute, kann ich auch nicht beurteilen, in Japan und in der Ukraine waren eher zufällige und wirklich falsche Planung oder menschliches Versagen oder wie der Tsunami in Japan, eben ein Ding, das niemand so vorhergesehen hat. Aber wie gesagt, ich will das nicht entscheiden. Ich bin auch kein Atomkraftanhänger oder irgendwas, alles Quatsch. Ich frage mich nur, wo die Energie für die Welt herkommen soll, wenn wir keine fossile Energie mehr haben. Und die Klimaforscher sagen, wir sollen in 20 Jahren weg davon sein. Und das kann ich mir nicht vorstellen, jedenfalls nicht mit Wind und Sonne. Dazu muss man sich nur die Fakten anschauen, wer dann die Energie liefert, wenn es keine Wind und Sonne, keinen Wind und keine Sonne gibt.
Jetzt haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, dass schon seit den 50er Jahren gewarnt wird, dass die Ressourcen endlich sind und irgendwann nicht mehr zur Verfügung stellen. Dann auch in den 70ern vom Club of Rome. Und im Grunde wird immer wieder gewarnt. Wir hatten in den 90ern die erste große Klimakonferenz in Rio. Dann bis Paris ging es dann weiter. Es ist im Grunde gar nichts passiert, seien wir ehrlich. Haben Sie denn Hoffnung, dass jetzt irgendwas passiert oder warten wir einfach, bis sie nicht mehr da sind, die fossilen Energien?
Ja, darauf können wir nicht warten, weil darauf warten ja viele umweltbewegte Grüne schon seit 20, 30 Jahren, den sogenannten Peak Oil, dass wir irgendwann den höchsten Punkt immer weniger Öl da ist. Bisher ist das nicht eingetreten, aber darauf kann man ja auch nicht warten, weil das ist ja keine Systematik, das ist ja Zufall. Und ob und wie viel wirklich fossile Energie noch in der Erde liegt, ist eine sehr offene Frage. Kohle gibt es noch für 100 Jahre oder so, da gibt es noch unendlich viel. Öl ist auch immer wieder Neues gefunden worden und mit neuen Techniken exploriert worden. Also darauf kann man sich ja gar nicht verlassen. Aber es ist in der Tat so, die Menschheit arbeitet fast immer so, eben nicht sehr planvoll, weil sie als Menschheit eben nicht planen kann. Sie haben zu Recht gesagt, wir können es ja kaum auf der regionalen Ebene auf irgendwas einigen. Wie sollte man sich global einigen? Ich kann ja nur sagen, das ist die Aufgabe, sich global zu einigen und global etwas zu tun, weil dies ist es gibt eine globale Antwort oder es gibt gar keine Antwort, um es klar zu sagen. Und wie gesagt, man braucht sehr starke Politiker, man bräuchte jetzt eine Handvoll sehr starke Politiker an der Spitze der großen Staaten, die sich zusammentun und sagen so, wir machen jetzt mal was Ernsthaftes und hören auf mit diesen Bekundungen, unseren Absichtsbekundungen, und versuchen mal einen solchen Plan auszuarbeiten.
Geht das
Ob
denn
das
mit
möglich
demokratischen Mitteln? Glauben Sie, dass so ein Strukturwandel mit demokratischen Mitteln, mit demokratischen Regierungen möglich ist, wenn
Naja,
die
wenn es nicht mit
gewählt werden?
demokratischen Mitteln geht, dann Gott behüte, dann mit diktatorischen Mitteln wäre es noch viel schlimmer. Also das kann ja niemand wünschen. Ich weiß, es gibt viele Grüne, die sagen, die Demokratie kann das nicht, aber was ist dann die Alternative? Ist dann die Alternative ein grüner Diktator? Das ist ja lächerlich. Ich meine, das ist ja dann umso schlimmer, der dann alles zerschlägt, um die Welt zu retten und hat hinterher alles zerstört, um die Welt zu retten. Das ist dann aus Angst vor dem Tode Selbstmord begangen. Das kann es ja nicht sein. Das wird es ja auch nicht geben. Das ist ja auch Unsinn. Wir sehen ja gerade in den USA, hat man jetzt eine Wende, die dazu führt, dass die USA ein bisschen klimafreundlicher werden, sicherlich. Aber das ist jetzt auch keine fundamentale Wende. Wenn Biden anfängt zu sagen, ihr Amerikaner müsst damit leben, dass euer Benzin teurer wird, das muss man sich mal vorstellen. In den USA ist das eine Ungeheuerlichkeit, wenn das ein Präsident auch nur erwähnen würde. Ich meine, bei uns die Grünen trauen sich ja auch nicht mehr. Sie kennen die Geschichte vielleicht. In unserem Alter weiß man das. Entschuldigung, meinem Alter natürlich weiß man das.
Anfang der 2000er, hab ich nicht gehört.
Nein, Gottes Willen. Anfang der 2000er Jahre haben die Grünen ja mal gesagt, das Benzin müsse jetzt mal 5 Mark kosten pro Liter.
Ich erinnere mich.
Und da haben sie eine Klatsche gekriegt bei der Wahl, die war fürchterlich. Und seit der Zeit reden sie darüber nicht mehr. Aber das ist ja keine Lösung, da nicht drüber zu reden. Sie erinnern sich doch.
Sehr gut.
Und seit der Zeit reden sie nicht mehr darüber, aber das ist ja keine Lösung, weil die Grünen nicht mehr darüber reden, weil sie Angst vor der Wahl haben. Das ist eben der Punkt. Wir müssen diesen Sprung machen. Wir müssen, und das geht nur durch intelligente, super gute Wirtschaftspolitik. Es geht dann genau, um positiv jetzt zu enden sozusagen, es geht genau dann, wenn wir Vollbeschäftigung haben, wenn die Menschen sich sicher fühlen, nicht wenn sie sich unsicher fühlen, sondern wenn sie sich sicher fühlen, wenn sie sagen, jawohl, wenn ich meinen Job verliere, ist nicht schlimm, weil es gibt 2 Millionen offene Stellen, dann finde ich sofort wieder einen neuen. Und diese Sicherheit und meine Einkommen steigen stabil und das müssen wir auf der halben oder dreiviertel Welt schaffen, dann haben wir eine Chance, mehr Umweltschutz und mehr Klimaschutz durchzusetzen.
Also im Grunde erst ein sozialer Wandel und dann der ökologische Wandel.
Genau, und wir müssen, das haben wir vorhin noch unterschlagen, wir müssen auch wenn die Preise, realen Ölpreise steigen, müssen wir sozial das absichern. Wir müssen den Ärmsten dabei helfen, das zu verdauen. Es kann ja nicht sein, dass die Ärmsten dann kein Auto mehr fahren und die Reichen fahren weiter 30 Liter fressende Sportwagen. Das kann nicht funktionieren, sondern da muss man auch massiv etwas für die Ärmsten tun. Auch ein Tabu in unserer Gesellschaft. Niemand redet darüber. Da über alle diese Tabus, die wir uns da geschaffen haben, müssen wir anfangen zu reden. Dann gibt es vielleicht eine Chance und dann müssen wir noch auf die globale Ebene und dann ist die Chance noch viel kleiner, aber versuchen muss man es.
Ja, auf jeden Fall muss man schon auf jeden Fall mal darüber reden. Worüber ja auch viel geredet wird, ist, um Strukturwandel abzusichern, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wie stehen Sie dazu?
Ja, das ist ein eigenes Thema. Ich bin dagegen, weil das ist keine Möglichkeit, den Strukturwandel abzusichern, sondern es ist ja der Versuch, ein paar Leute stillzustellen, sozusagen, die dann sich nicht mehr meckern, nicht mehr rummeckern und nicht mehr klagen, was sie haben wollen. Nein, wir brauchen Fortschritt, weiter Fortschritt, wir brauchen technischen Fortschritt, wir brauchen auch die damit verbundene Verbesserung des Lebensstandards für viele. Und das müssen wir auch weitergeben, ganz normal weitergeben in höheren Löhnen an die Menschen, die es das verdient haben, denn die haben es ja verdient, die haben ja mitgearbeitet. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann müssen wir den Leuten sagen, so, jetzt habt ihr höhere Einkommen, aber einen Teil von diesen höheren Einkommen müsst ihr jetzt abgeben, weil die brauchen wir dazu, um die Welt zu retten. Nur so geht es. Nicht dadurch, dass ich sage, wir müssen die Welt retten und du bist jetzt die arme Sau und bleibst die arme Sau für die nächsten 100 Jahre.
Es ist ja ein kompliziertes Thema. Wollen Sie noch einmal kurz zusammenfassen, was es braucht, damit eine globale Energiewende funktioniert?
Nun, wir brauchen eine globale Strategie. Das ist das Erste. Wir brauchen eine globale Debatte darüber, wie man diesen Strukturwandel hinbekommen kann. Und ich bin sicher, dass man dann darauf kommen wird, es geht nur, wenn systematisch Öl, Kohle und Gas in der Erde bleiben. Sie müssen in der Erde bleiben, denn alles, was aus der Erde rausgeholt wird, wird auch verbraucht. Und wenn sie in der Erde bleiben, bedeutet das, wenn man das allmählich hinbekommen will, bedeutet das, dass man den Preis für diese Güter steuern muss. Man muss auf der globalen Ebene für Öl, Kohle und Gas dafür sorgen, dass diese Güter teurer werden. Sie müssen teurer werden, weil wir sie ja verknappen wollen. Das ist ja die Idee. Die Idee ist ja, sie zu verknappen, also müssen sie teuer werden. Und sie müssen real teurer werden, also im Verhältnis zu unserem Einkommen, müssen sie dauernd teuer werden. Und ein solcher Prozess, der muss über 50 Jahre oder so geplant werden, damit die Investoren wissen, Öl und Gas sind keine Alternative für nichts. Die werden immer teurer und ich muss mich auf andere Sachen konzentrieren. Und dann haben wir eine Chance, diesen Strukturwandel in Gang zu setzen. Aber diesen Strukturwandel muss man sozial abfedern auf der einen Seite Und man muss ihn durch super gute Wirtschaftspolitik abfedern, denn wir wollen ja in der Demokratie bleiben. Und wenn das alles darauf hinausläuft, dass die Arbeitslosigkeit steigt, dann werden in der Demokratie immer wieder Trumps nach oben kommen und sagen, Leute, Klimawandel ist alles scheiße, ich besorge euch die Jobs und dann bricht das Ganze wieder zusammen. Also diese beiden Voraussetzungen brauchen wir. Wir brauchen eine globale Strategie und wir brauchen sehr gute, erfolgreiche Wirtschaftspolitik.
Vielen Dank, Professor Dr. Heiner Flassbeck nach Frankreich.
Gerne, gerne.
Tja, ob ein globaler Strukturwandel utopisch ist oder realistisch, keine Ahnung. Momentan wage ich keine Prognosen, wie es weitergeht, weder auf der Welt noch bei uns. Aber ich bleibe voller Hoffnung, weil das ist besser fürs Gemüt. Ich wünsche euch da draußen eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.